In Ulm an der Donau ist gerade eine sehr spannende Ausstellung zu sehen. Al dente, Pasta und Design. Ja, die Nudel, die kann viele Formen annehmen. Und ich fand das Thema so spannend und so schön aufbereitet, dass ich spontan den Kurator Linus Rapp in den Podcast eingeladen habe. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank vor allem auch an Cettina Vicenzino, die dort auf einem Panel gesprochen hat und dank der ich diese Ausstellung überhaupt entdeckt habe. Das Panel war übrigens auch sehr gut, aber damit du auch einen Einblick in das Thema bekommst, hör mal rein in diese Podcast-Folge. Hallo Linus, schön,
Hi.
dass du da bist. Ich freue mich. Herzlich willkommen im Kochbuch-Podcast.
Hi, grüß dich. Das ist total toll, dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich total, ein bisschen was mitzubringen und bin gespannt, über was wir heute sprechen werden.
Ich habe gerade eben gesagt, wir müssen eigentlich sofort die Aufnahme starten, denn das Video bei der Aufnahme ging los und du hast gesagt, hinter mir hängt ein wunderschönes Plakat. Sag's nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wir waren direkt mitten im Thema.
Ja, du siehst mich sitzen vor einem Pasta-Plakat und zwar von Barilla, ist von 1951 und es ist deswegen besonders, weil es wirklich das erste Mal ist, dass ein professioneller Designer ein komplettes Corporate Design für einen Pasta-Hersteller gemacht hat. Das war in Italien Anfang der 50er und dieses Plakat ist jetzt mittlerweile echt ein Sammelstück, das kriegst du so auf dem Markt im Original in der Regel gar nicht mehr. Und ja, mir hat es einfach damals total gut gefallen, als ich das entdeckt habe und dachte, ich brauche das unbedingt. Jetzt hängt es in meiner Küche, da wo ich jetzt auch gerade mit sitze.
Großartiger eBay-Fund. Und wie lange ist es her, dass du das Plakat erstanden hast?
So ungefähr 6, 7 Jahre. Das war auch echt ein Zufall, wie ich da drauf gekommen bin. Eigentlich habe ich mich mit historischen Messeständen beschäftigt. Also wirklich ein ganz anderes Thema. Und da habe ich entdeckt, oh, das ist ein cooles Plakat. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und festgestellt, ja, es gibt nicht nur dieses sehr coole Barilla-Plakat, sondern Pasta-Hersteller haben immer wieder sich von Designern Plakate machen lassen. Und manche sind echt toll und es ist auch ein beliebtes Genre. Also je nach Gestalter und Plakat kann es zum Teil dann auch mal wirklich gut in den hohen dreistelligen Bereich gehen.
Da sind wir nämlich schon mitten im Thema. Ich habe dich eingeladen in den Kochbuch-Podcast, denn wir haben uns in Ulm kennengelernt, wo ich extra angereist bin zur Ausstellung Al dente, Pasta und Design im HFG-Archivmuseum. Ist es richtig gesagt so?
HFG-Archiv, genau.
Genau. Und da gibt's ein kleines Museum und da ist diese Ausstellung und Cettina Vicenzino, die schon hier im Podcast zu Gast war, war dort bei einem Panel eingeladen. Und da haben wir uns kennengelernt, denn du bist der Co-Kurator dieser Ausstellung, bei der es sich, wie der Titel schon sagt, um Pasta und Design kümmert, was ich einen so spannenden Ansatz finde, dass ich dachte, da müssen wir unbedingt noch mal ein bisschen länger drüber reden und nicht nur zwischen Tür und Angel nach dem Panel. Das heißt aber, dass dein Interesse an Pasta und Design ist eigentlich schon vor 6 Jahren dann so ein bisschen gezündet worden mit dem Plakat, oder?
Genau, diese Verbindung ja, wobei das Interesse für Pasta und Design natürlich beide noch älter sind. Ich glaube, die Liebe zu Pasta, das geht schon los im Kindergarten. Und zwar wusste ich immer an der Auswahl der Kochtöpfe auf dem Herd, was meine Mutter heute kochen wird. Sie hat einen anderen Topf für Nudeln benutzt als für Kartoffeln. Und wenn ich gesehen habe, der Kartoffeltopf steht auf dem Herd, hatte ich gleich schlechte Laune, weil das mochte ich gar nicht. Und gleichzeitig war die Freude umso größer, wenn ich gesehen habe, dass es Nudeln gibt. Also das heißt, diese Liebe zur Pasta, die begleitet mich eigentlich das ganze Leben. Und das Design kam später hinzu. Also ich bin eigentlich Historiker. Das heißt, ich habe ein ganz normales Geschichtsstudium hinter mir und habe dann angefangen, meinen Schwerpunkt auf Designgeschichte zu legen. Also das heißt, Designgeschichte ist im Prinzip die Wissenschaft, die sich mit der Herkunft unserer Gebrauchsgegenstände beschäftigt. Also ganz banale, einfache Sachen wie Möbel, Grafik, Fahrzeuge, das hat ja alles eine Geschichte, es muss gestaltet werden. Und das ist sozusagen mein Schwerpunkt. Und das Innovative an dieser Ausstellung war dann eigentlich, dass wir gesagt haben, ja, man gestaltet nicht nur Einrichtungsgegenstände, sondern natürlich auch Essen und Teigwaren ganz besonders. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal die Verbindung von Pasta und Design an. Da haben wir schnell festgestellt, da gibt es wahnsinnig viel. Also es ist eher die Frage, was lässt man alles draußen, als was kommt alles rein, weil es so viele Verbindungen gibt. Also wir haben einmal das Thema, die Pasta selbst muss ja in eine Form kommen. Also es hat sich sicher jeder von euch schon mal gefragt, warum es eigentlich so viele verschiedene Nudeln im Regal gibt und dass sie auch alle irgendwie dann anders schmecken, obwohl der Teig doch immer gleich ist. Also woher kommen diese vielen Formen? Wie entstehen die? Was bedeuten die? Das ist sozusagen das eine Thema. Dann haben wir entdeckt, es gibt auch große Designer, zum Beispiel Philipp Stark, den ihr wahrscheinlich kennt, oder Giorgio Giugiaro, Designer, der den VW Golf entwickelt hat, zum Beispiel, der hat auch Pasta designt, also sozusagen jemand, der aus der Industrie kommt, eigentlich Autos macht und sich dann mit der Formung von Pasta beschäftigt. Das fanden wir auch sehr spannend. Und dann hatten wir natürlich das Grafikdesign, das war ja dann klar nach diesem Plakat, Verpackungen, weil wenn du eine Nudel hast, dann musst du die ja auch irgendwie an deinen Kunden bringen. Und was ich auch übrigens super spannend fand, also dieses Pasta-Verpackungsthema, das liebe ich einfach total. Vielleicht können wir nachher nochmal drüber reden. Und ja, Produktdesign. Du musst die Pasta ja auch irgendwie in den Mund kriegen, ne? Also das heißt, du brauchst ein Nudelsieb, du brauchst einen Teller und tatsächlich auch Besteck. Und das war auch so eine Erkenntnis, dass die Gabel tatsächlich eine Erfindung ist, um Pasta zu essen. Die Gabel, wie wir sie heute kennen, ist eine italienische Erfindung, um Macaroni in Käsesoße zu essen. Das finde ich eine total schöne Geschichte.
Großartig. Irgendwo habe ich das schon mal gelesen, dass es, glaube ich, sogar eine Frau war, die die erste Gabel benutzt hat, öffentlich. Aber das muss ich mir noch mal genau nachlesen. Da habe ich, glaube ich, auch irgendwo ein Buch im Regal stehen über Bestecke und wie die Geschichte der Bestecke ist. Das war auch das, was mich so beeindruckt hat an der Ausstellung, dass ihr wirklich versuchen musstet, eigentlich euch sehr kurz zu fassen in den Exponaten, weil der Raum ist nicht sehr ausladend, sondern es ist eigentlich eher eine kleine Fläche. Und sich da zu beschränken auf so eine prägnante Ausstellung, die trotzdem so einen großen Bogen schafft, fand ich ziemlich erstaunlich und ziemlich cool. Ihr hattet auch so tolle Exponate, wie zum Beispiel dieses tolle Nudelsieb und den Schaumlöffel. Und dann bekommt man sowohl was Historisches als auch was Künstlerisches, als auch den Designaspekt. Das fand ich ziemlich beeindruckend, aber das muss wahrscheinlich wirklich das Schwerste gewesen sein dann, oder?
Ja, das war gar nicht so einfach, weil du musst dir vorstellen, normalerweise, wenn du eine Ausstellung machst am Museum, dann fragst du ein anderes Museum oder einen Sammler, habt ihr was? Könnt ihr uns was ausleihen? Und dann kriegst du die Sachen. Aber kein Mensch sammelt Pasta-Gegenstände. Es gibt auch kein Museum, das da jetzt irgendwie schon mal angefangen hätte mit, sondern wir haben relativ bald gemerkt, nee, da draußen gibt's gar nichts. Man muss selbst an die Sachen kommen. Das heißt, wir sind oft an die Designer, die Designerinnen dann persönlich herangetreten und haben gefragt, können wir mal? Und dann bin ich auch ganz ehrlich, ich habe viele Dinge auch einfach dann über eBay, über den Trödelmarkt, über solche Orte gesammelt. Zum Beispiel haben wir Verpackungen von dem frühen 20. Jahrhundert. Verpackungen schmeißt man weg, die hebt keiner auf. Aber ich habe tatsächlich geschafft, 100 Jahre alte Verpackungen in Sizilien zu finden. Die sind super schön, die haben auch eigentlich nichts gekostet, 15 Euro oder so, aber es sind Einzelstücke. Und genau, es hat dann gut geklappt. Diese Sachen, die wir da übers Internet gefunden haben, haben alle den Weg sicher nach Ulm geschafft. Und so haben wir sozusagen zum ersten Mal eine Ausstellung, die wirklich ganz aktuelle Sachen von 2024 hat zum Thema Pasta. Aber sozusagen zurückreicht auf jeden Fall bis ins 17. Jahrhundert. Ich glaube, dass das, oder das, ja, 18. Jahrhundert, ja, genau, 18. Jahrhundert ist das älteste Exponat, was wir haben. Also wir bilden ein paar Jahrhunderte Teigwarengeschichte ab.
Großartig. Und dabei gibt es ja auch noch so viele Bücher. Der Museumsshop war dicht bestückt mit Pasta-Büchern. Ich habe selber ja auch ein bisschen was im Regal stehen. Und was ich so spannend fand, das macht man sich gar nicht so bewusst, dass man eigentlich in seiner Küche ein Stück Zivilisationsgeschichte stehen hat. Denn wir kennen alle die Pasta-Grannies. Am Anfang war ein Stück Teig aus Mehl und Wasser. Die privilegierten Menschen durften noch Ei reinmischen. Oder je nach Region, haben wir auch beim Panel gelernt, je nach Region ist Ei drin oder eben nicht. Und dann kennt man ja den Erfindungsreichtum dieser Pasta-Grannies, die kleine Stöckchen haben und zum Beispiel die Pasta alla Chitarra, die man über so eine gespannte Saiten rollt und die mit den Händen total viel machen und die unterschiedlichsten Formen zaubern. Und dann kam aber ja die Industrialisierung. Und die Formen, die man pressen konnte, und dann hat sich ja noch mal alles komplett verändert, oder?
Ja, das ist so ein richtiger Katalysator, würde man sagen. Also ich glaube, es gibt so eine Pasta-Enzyklopädie, das ist ein tolles Buch. Es liegt hier auch neben mir von Oretta Zanini De Vita. Du siehst, ich habe fleißig damit gearbeitet. Die sagt, ungefähr so 150 Formen hat es gegeben, bevor die Industrialisierung kam. Also traditionelle Formen, die ich mit der Hand oder mit einfachen Maschinen machen kann. Und danach, als sozusagen alles durch die Matrizenpressung ging, ist es sozusagen explodiert und da hast du mehrere hundert auf einmal. Und so genau weiß heute eigentlich keiner, wie viele Pastaformen tatsächlich da draußen auf dem Markt sind. Es gibt die IPO, das ist die International Pasta Organization. Das ist im Prinzip der internationale Interessensverband der Pastaindustrie. Die schätzen, dass es ungefähr 600 eigenständige Formen gibt. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, das hast du ja sicher auch schon gesehen, zu Ostern gibt es bei DM irgendwelche Osternudeln. Ja, es gibt Dinosauriernudeln. Ich habe im Internet gefunden, es gibt Martin-Luther-Nudeln. Also es ist völlig absurd. Und diese ganzen Bildmotive sind natürlich unendlich. Ja, du kannst ja eigentlich fast alles machen. Und deswegen dürfte es weit mehr als 600 Formen geben. Also das ist schon mal gesichert.
Und dann gibt es ja noch so viele unterschiedliche Namen. Dass jeder, der sich mit italienischer Küche beschäftigt, weiß ja irgendwie, man kauft das fünfte italienische Kochbuch und da sind die gleichen Nudeln drin, die man schon mal gesehen hat, aber in diesem einen Dorf in irgendwo heißen die noch mal anders. Traditionell heißen die da anders, sehen aber genauso aus wie die anderen Nudeln. Ich habe irgendwo gelesen, es kann sein, dass es mehr als 1000 Bezeichnungen gibt. Also unabhängig von den Formen, dass die noch mal ganz unterschiedliche Namen auch haben. Ihr habt natürlich nicht alle im Museum, aber sehr viele.
Ja, das ist richtig. Also das ist auch hier von der Zanini De Vita, wie sie heißt. Die hat sich die Mühe gemacht, 10 Jahre lang diese Namen, von denen du gerade sprichst, zu sammeln. Und sie kommt, glaube ich, auf 1300 verschiedene Bezeichnungen. Aber da brauchst du eigentlich noch nicht mal nach Italien gehen. Überleg dir mal, bei Fusilli haben wir alle Korkenziehernudeln im Kopf. Ne? Ganz einfacher Name eigentlich. Und was man unter Fusilli versteht, da gibt es unzählige verschiedene Formen tatsächlich und gleichzeitig gibt es ganz viele verschiedene Bezeichnungen. Ne? Da gibt es sozusagen in Deutschland natürlich den Namen Korkenzieher. Es gibt eine Firma, die verkauft es als Drelli, eine andere Firma, die verkauft es als Spirelli und so weiter und so fort. Das heißt, die Form ist immer gleich, aber es gibt zig Namen. Und andersrum, es gibt sozusagen ganz viele verschiedene Formen, die manchmal unter denselben Namen fallen. Also so richtig den Durchblick gibt es da einfach im Moment noch nicht.
Habt ihr auch dazu geforscht? Ich habe das in verschiedenen italienischen Kochbüchern. Da sind manche Autorinnen sehr streng, dass man bestimmte Nudeln nur zu bestimmten Soßen essen darf. Hast du da auch was dazu gefunden? Weil ich bin da immer noch so ein bisschen irritiert. Wir Banausen nördlich der Alpen sind da ja ein bisschen flexibler. Und es gibt natürlich die Maßgabe flüssigere Soßen mit länglichen Nudeln, dickere Soßen mit kurzen Nudeln, aber es gibt ja wirklich welche, die sagen, diese Soße nur ausschließlich mit dieser Pastaform.
Ja, also da hast du ein großes, großes Thema aufgemacht. Ich versuche das mal aufzudröseln. Ich glaube, zum Es gibt traditionellerweise bestimmte Gerichte, die werden mit bestimmten Pastaformen gegessen. Das liegt dann zum Beispiel daran, an den regionalen Gegebenheiten. Also in Bologna, eine Stadt, die sozusagen La Grassa, die Dicke, da war sozusagen viel Reichtum und sozusagen gute Ernährung immer ein Thema. Die haben zum Beispiel Tagliatelle die werden mit Ei gemacht, also eine reichhaltige und deswegen auch teurere Nudel, zusammen mit Ragout gegessen. Ja, das ist sozusagen ein typisches Gericht aus der Stadt. Heute essen wir die oft mit Spaghetti. Das ist aber allerdings eher so eine Sache, die sich in Amerika entwickelt hat. Hat eigentlich keine Tradition, weil die Spaghetti sind weder mit Ei, noch, dann sind sie so schmal, dass sozusagen auch wenig dran haften bleibt. Da sieht man, wie sich sowas dann sozusagen in so eine Richtung entwickeln kann. Dann ist es so, viele der italienischen Gerichte sind ja mit einer bestimmten Region verbunden, ne? Also wir hatten das Ragout in Bologna, wir haben zum Beispiel in Genua das Pesto und da braucht man dann natürlich eine andere Form, damit das Pesto besser haftet. Dann wird sozusagen viel mit Trofie gemacht. Dann hast du sozusagen in Süditalien Pasta mit Stängelkohl, die wird gerne mit Orecchiette gegessen. Aber dann hast du sozusagen in Apulien ist das Wetter ganz anders als in Bologna. Das heißt, es wachsen andere Dinge. Ich habe andere Sachen verfügbar und dementsprechend koche ich andere Gerichte und habe ich andere Pastaformen. Das heißt, so ein richtig falsch und richtig gibt es, glaube ich, oft gar nicht, sondern das liegt dann einfach sehr individuell an den kulturellen, räumlichen, klimatischen Voraussetzungen, die man damals dort hatte. Bestimmte Sachen machen auch einfach keinen Sinn kulinarisch, wenn du dir das überlegst, dass du sozusagen eine gute Verbindung schaffen willst. Also der Deutsche benutzt ja Nudeln gerne als Beilage oder das war traditionellerweise mal so. In Italien denkt man ja ein Pastagericht immer als eine Einheit. Das heißt, die Soße, wenn man das so nennt, muss sich sozusagen optimal verbinden und eine Einheit bilden. Da brauche ich dann natürlich entsprechende Pastaformen und da muss man sich zuvor ein bisschen überlegen, macht das so Sinn, ne? Du hattest ja vorher auch gesagt, es gibt die kurzen Formen für bestimmte Soßen. Genau, gibt ja auch sozusagen die Suppennudel, sozusagen ganz kleine Formen, die macht natürlich nur Sinn, wenn ich sie mit viel Flüssigkeit auf einem Löffel zu mir nehmen kann. Also es ist tricky, aber ich glaube, man darf das nicht so dogmatisch sehen, sondern da darf man auch ein bisschen spielen und mal ausprobieren, was für einen persönlich jetzt Sinn macht. Weil das ist ja auch eigentlich das Schöne, dass das eine ganz persönliche Geschichte ist und dass du es ganz individuell für dich entscheiden kannst, was dir jetzt gefällt. Ob das jetzt innerhalb der Tradition ist oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig.
Man muss sich halt bewusst sein, dass es dann anders schmeckt. Denn das kann durchaus sein, dass die Soße mit der einen Nudel anders schmeckt als mit der anderen, mit der einen oder mit der anderen. Und man muss halt gucken, was man gerade da hat. Außer man hat sehr viel Zeit und kann die auch noch selber machen. Dann ist noch mal eine ganz andere Nummer. Dann wird die Nudel ja zum Inbegriff von Slow Food. Da kann jeder zum Designer werden und zur Gestalterin und kann praktisch aus diesem Klumpenteig selber was schaffen und die Pastaformen. Warte, ich habe ein Zitat von dir selbst. Ich habe mich vorbereitet. Du sagst, dass eigentlich die Pasta der Inbegriff der Formgebung ist, denn mit ihr ist alles möglich, mit dem Teig. Genauso wie mit Plastik kann aus diesem Pastateig ja alles werden, was man so sich so vorstellen kann.
Genau, das heißt auch, jeder Koch, jede Köchin wird zu einem Designer in der Küche, dem Moment, wo man anfängt, diesen am Anfang sehr unförmigen Teig irgendwie mundgerecht auszuarbeiten. Und es ist auch alles viel einfacher, als man denkt. Ich habe während der Ausstellung angefangen, Pasta selbst zu machen. Ich habe angefangen mit Tagliatelle, dann habe ich sie über sozusagen so eine Mercato-Maschine laufen lassen, habe ich sie von Hand geschnitten. Letztes Wochenende habe ich Orecchiette gemacht. Und das Tolle an den Orecchiette fand ich, du brauchst gar nichts. Also ihr könnt heute also heute nicht, heute ist ja Feiertag, aber ihr könntet theoretisch in den Laden gehen, euch Hartweizengrieß kaufen und dann braucht ihr nicht mehr und könnt das sozusagen mit euren Händen und dem Küchenmesser hervorragend vorstellen. Und es war auch gar nicht so schwierig, wie ich gedacht hatte. Und wenn man mal was mit den Händen geschaffen hat, schmeckt es einem irgendwie sowieso gleich besser, weil man sozusagen weiß, welche Arbeit da drin steckt.
Das stimmt. Ich habe noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass sich durch die ganze Ausstellung ein Name so ein bisschen zieht, und zwar der von Ottel Eicher. Und dann dachte ich so, warte mal, der Name kommt mir doch irgendwie bekannt vor, weil ich bin jetzt nicht total designaffin, aber so ein bisschen. Ach so, ja, stimmt. Olympia in München, da war der doch auch involviert. Da hat er die Piktogramme, also die kleinen Bildchen entworfen. Und der Name ist mit Ulm ja so eng verwoben. Und ich fand erstaunlich, wie witzigerweise er auch total viel rund um Pasta offensichtlich gesagt hat. Also das just in diesem Bauhaus von Ulm, was die HFG ja war, wie ich jetzt recherchiert habe, so nah und doch so fern. Ich komme aus der Gegend, ich hatte keine Ahnung. Aber das war eigentlich da in Ulm, dass man so eine Art Bauhaus hatte und dass auch da sich schon mit Pasta beschäftigt wurde und Pasta ein Thema war.
Ja, total. Also ich glaube, ich habe mich sehr viel mit dem Ottel Eicher beschäftigt. Der begleitet mich seit vielen Jahren jetzt. Ich glaube, er war ein Mensch, der sehr sinnliche Qualitäten und körperliche Gelüste wie eben das Essen schätzen konnte. Das heißt, Essen war für ihn sicherlich immer ein interessantes Thema. Der eigene Background zu dem Thema ist vielleicht auch der, dass tatsächlich meine Großtante seine Köchin war und das Kindermädchen, das bei ihm gearbeitet hat. Die hat sozusagen, meine Großtante hat die Eicher-Kinder für einige Jahre sozusagen mitbegleitet und für den Ottel gekocht. Gibt es auch ganz lustige Texte darüber von meiner Tante, was sie da so erlebt hat. Aber ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, also der Ottel Eicher hat natürlich diese persönliche Leidenschaft fürs gute süddeutsche Hausmannskost gehabt und dazu zählt natürlich die Spätzle. Das ist sozusagen ja ein Klassiker bei uns. An der HFG selbst hat er mit Nudeln und Pasta jetzt gar nicht so viel zu tun gehabt, sondern das war sein Kollege. Es hat an der HFG Ulm, das ist ja sozusagen der Ort in der Bundesrepublik, wo zum ersten Mal Designer und Designerinnen ausgebildet werden. Ne? Kurz nach dem Krieg braucht man sozusagen, will man einen Neustart machen. Ottel Eicher kennt aus Ulm Inge Scholl, das ist die überlebende Schwester der Geschwister Scholl und zusammen mit dem Bauhäusler Max Bill aus der Schweiz sagen sie, wir brauchen eine neue Schule für Gestalter. Und dann bauen sie zusammen die Hochschule für Gestaltung in Ulm auf. Und das Ziel war, Nachwuchs auszubilden, die in der Industrie dann arbeiten und sozusagen gute Produkte für demokratische Menschen helfen zu entwickeln. Die Idee ist immer, gute Produkte machen gute Menschen. Also eigentlich ein sehr schöner
Oh.
Ansatz, schönes Verständnis von Gestaltung. Und die waren sehr erfolgreich. Tatsächlich bis heute in Südamerika, aber auch in Japan, in Indien, ist sozusagen Ulm ein Begriff in der Designausbildung. Es ist sozusagen ganz, ganz erfolgreich gewesen, weil die gesagt haben, wenn wir ein gutes Produkt machen wollen, dann brauchen wir gar nicht so sehr die künstlerischen Herangehensweisen, sondern wir müssen uns überlegen, wie dieses Produkt bestmöglich produziert werden kann und dann am Ende auch hohen Gebrauchswert hat, ne? Dass es lang hält.
Form follows function.
So ein bisschen, genau in die Richtung geht das. Und die waren sozusagen hier damals sehr erfolgreich in den 50er Jahren in Deutschland. Und dann kommt aus Pforzheim ein Teigwarenhersteller auf die Hochschule zu und sagt, könnt ihr nicht vielleicht auch mal mein Nudelsortiment überarbeiten? Und an der Hochschule hat es einen österreichischen Gestalter gegeben, der heißt Walter Zeischek. Der hat diesen Job bekommen und hat sich dann an die Arbeit gemacht und versucht, als Designer ein neues Nudelsortiment zu entwerfen. Und das ist tatsächlich ein historischer Moment in der Pasta-Geschichte, wenn man so will, weil er das erste Mal, wie es belegt ist, wo der erste Mensch war, der sich als Industriedesigner auf das Thema Pastaformung eingelassen hat. Heute gibt es das ja, ist es ja gar nicht so unüblich, aber er war vermutlich der Erste. Aber das muss man auch dazu sagen, er ist zu keinem Ergebnis gekommen. Er hat jahrelang daran gearbeitet und er war irgendwie mit seinen Methoden, mit seiner Herangehensweise, er hat nicht geschafft, dieses Thema greifbar für sich zu machen und war dann offenbar so frustriert, dass er anscheinend 2000 Blatt Skizzen und Gedanken vernichtet hat. Das
Oh.
heißt, wir wissen gar nichts mehr, wir haben nur die Gerichtsakten noch, weil tatsächlich der Teigwarenhersteller hatte damals bezahlt und er muss sich dann vor Gericht verantworten, warum da nichts draus geworden ist, weil er ja schon das Geld bekommen hatte. Und da kann man das so ein bisschen nachfühlen, dass er wirklich ernsthaft an diesem Thema gearbeitet hatte, aber einfach noch nicht die Informationen, noch nicht das Wissen hatte, das nötig gewesen wäre, um so eine schwierige Aufgabe zu lösen.
Was für
So.
eine unglaubliche Geschichte. Das war in den 60er Jahren, oder?
Das war Anfang der 60er Jahre, ich glaube 1963 ungefähr. Und er war seiner Zeit total voraus, weil in den 80er Jahren wird es dann auf einmal ein großes Thema. Wir haben vorher den Namen Giorgio Giugiaro schon mal gehört. Dieser italienische Automobildesigner, der macht damals Anfang der 80er Jahre auch als Designer eine neue Pastaform. Und er hat auch Erfolg damit. Also sie wird produziert. Es ist machbar, diese neue Form herzustellen. Die sieht allerdings ziemlich verrückt aus. Ich weiß nicht, ob du es in der Ausstellung gesehen hast. So ein bisschen so ein, wie so ein griechisches Bett vielleicht, das sozusagen auf dem Boden liegt. Kam dann am Ende auch gar nicht so gut an und wurde dann auch gar nicht so lange produziert. Ja, dann ging es weiter. Dann haben sich immer wieder Designer auf dieses Spiel eingelassen und versucht, mit dieser zunächst formlosen Masse was Kreatives zu gestalten.
Ich fand total spannend auf dem Panel Talk, auf dem ich ja war, in diesem wirklich wunderschönen Gebäude. Da muss man aber auch echt hinwollen. Ich war da vorher noch nie. Wie gesagt, ich komme aus der Gegend. Ich war in meiner Jugend sehr viel in Ulm, aber da war ich noch nie. Mit Blick über die Stadt ist man da oben auf dem Hügel. Und da gibt es einen wunderhübschen Hörsaal, auch einen alten, wo dieses Panel stattgefunden hat. Da war ein Industriedesigner aus Halle von der Kunsthochschule. Und der hat erzählt, als Einstieg zum Gespräch, dass er das mit seinen ErstsemesterstudentInnen macht, dass sie was designen müssen. Das fand ich großartig, vor allem, wie er das so erklärt hat, wenn man Produktdesign studiert, dass man sich ja auch so in Sachen rein verkopft. Ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die hat es eine Zeit lang studiert. Aber dass eben seine Studenten und Studentinnen sollen am Anfang was machen, was sie von der Idee bis zur Umsetzung, sogar bis zum Konsum, also sie können es ja dann auch essen, einmal machen sollen. Ich glaube, das ist eine großartige Idee und es war so schön, wie er das erzählt hat.
Ja, es hat total viel Spaß gemacht. Er ist der Andi Wagner.
Andi Wagner, Entschuldigung, von der Hochschule Halle.
Genau, Kunsthochschule Halle, Burg Giebichenstein, einer der ganz, ganz traditionsreichen Kunsthochschulen in Deutschland. Und genau wie du es gesagt hast, er hat gemeint, sozusagen das heranwachsende Gestalterinnen da die Möglichkeit haben, einmal kompletten Prozess zu machen. Bis zum und das ist natürlich mit Teig viel einfacher als mit Kunststoff, sich zu überlegen, wo will man hin, zu welcher Zielgruppe, wie produziere ich das, dann in die Produktion gehen und dann sozusagen abschließen mit dem Pastaverzehr selbst. Und ich glaube, das ging uns beiden wahrscheinlich ganz ähnlich. Er hat ja wirklich tolle Sachen gezeigt, zum Beispiel die Sprühdose, aus der man sich so Pasta rauslassen kann. Das fand ich super. Das hat mir sehr gut gefallen und das sieht man sehr schön. Pasta, das Thema ist nie fertig. Ich glaube, da wird jede Zeit und jede Gesellschaft neue Antworten und Lösungen finden. Und ja, es ist eine Freude an der Formung, die da irgendwie ganz gut sichtbar wird.
Um nochmal den Otto Eicher zu zitieren, der steht auch ganz groß in der Ausstellung. Die wirkliche Urform der Teigwaren sind die Spätzle, fand ich als Schwäbin auch ein großartiges Zitat. Aber damit meint er vor allem auch, dass die ja so ungeformt sind. Da plumpst der Teig ja auch so ins Wasser, die formen sich ja praktisch selbst. Wobei andere dann natürlich sich mehr Mühe geben. Und es gibt ja immer wieder auch Initiativen und Menschen, die designen, auch in der letzten Zeit. Wir haben ja auch beim Panel ging es auch um die Papyri-Nudel von Barilla. Und dann gibt es noch einen Podcaster, den ja auch in der Ausstellung zitiert. Das ist auch eine tolle Geschichte.
Ja, Dan Peschman, ein Radiomoderator aus den USA, der gerne Pasta isst, aber überhaupt nichts mit Pasta bis dahin am Hut hatte. Und er hat gesagt, ja, er will mal versuchen, die perfekte Pastaform zu finden und hat sich dann als Laie ans Werk gemacht, wie man denn so eine neue Form entwickelt und dann vor allem auch produziert kriegt. Also ich glaube, es ist immer eine Sache, eine schöne Form zu finden. Die andere Sache ist, es muss dann auch funktionieren im großen Maßstab. Und er hatte tatsächlich Erfolg damit. Also ich glaube, er hat 3 Jahre gebraucht, ist dann auch sehr erfolgreich geworden in den USA. Das ging sozusagen durch die Medien. Amerikaner erfindet perfekte Pastaform. Das ist auch ganz viel in Deutschland besprochen worden. Und der Dan Peschman hat diesen Prozess mit einem Podcast begleitet. Der heißt Das Borgful. Den findet ihr bei Spotify. Der ist total unterhaltsam gemacht und er erklärt einfach so ein bisschen sein Try-and-Error-Verfahren, wie er diese Form gefunden hat, weil viel war dann irgendwie erstaunlich schwierig. Und nach 3 Jahren hat er so eine Form auf den Markt gebracht, die seiner Meinung nach perfekt sein soll. Also sozusagen, da haftet viel Soße dran. Sie ist sehr einfach auch mit der Gabel aufzupieksen. Das ist für ihn anscheinend ein wichtiges Kriterium gewesen. Und sie ist sehr bissfest. Sie wird leider nicht in Europa verkauft, darum habe ich sie auch noch nie gegessen. Wir haben sie in der Ausstellung ausgestellt und so ein bisschen seine Entwurfszeichnungen und seine Überlegungen sichtbar gemacht, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, was hat er sich eigentlich gedacht und wie kommt diese Form zustande?
Also, wenn ihr mal Freunde habt, die in die USA fliegen, Cascatelli heißen die Nudeln.
Richtig.
Und man findet es bestimmt auch im Internet, wenn man Dan Pashman googelt, wie seine Nudelverpackung aussieht, damit man in den großen amerikanischen Supermärkten vielleicht ein bisschen schneller zum Ziel kommt und sie findet. Das kann ich mir schwierig vorstellen.
Ja, der Dan Pashman ist ein total unterhaltsamer Typ. Also ich habe ich dachte am Anfang auch, als ich das gelesen habe, perfekte Pastaform, so, ist das nicht vielleicht ein bisschen großkotzig formuliert? Wahrscheinlich ist es auch ein Mann, der viel Selbstbewusstsein hat, aber was man ihm lassen muss, er macht das total sympathisch und es ist sehr unterhaltsam und ich habe echt Spaß gehabt, ihm dazu zu hören. Zumal man eigentlich auch dann versteht, dass die Form, die er dann am Ende gefunden hat, eigentlich so ein bisschen Zufall war. Ne? Er hatte eine Idee, die hat nicht geklappt, wollte sozusagen lange Bandnudeln haben, die wie so Rüschen an den Rändern haben. Ne? Ich hoffe, das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und dann haben die das in der Industrie gepresst, wären dann ungefähr so lang gewesen wie Spaghetti. Und die war einfach zu lang. Das heißt, irgendwann sind die Rüschen nicht mehr schön geworden, sondern sind nicht mehr gleichmäßig aus der Matrize gekommen. Und dann haben die entschieden, dass die Form kurz machen müssen. Ja, also jetzt ist so ein Cascatelli vielleicht so 3, 4 Zentimeter groß maximal. Und das ist wirklich nur ein Ergebnis davon, dass die Ursprungsform nicht funktioniert habe. Also eigentlich ist das sozusagen, das Endergebnis war sozusagen nie sein Ziel gewesen. Ja, ist eher so zufällig dahin gekommen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Papyri von Barilla. Da waren das Profis, die am Werk waren, auch wieder zwei Automobildesigner, Walter de Silva und Mario Antonioli, haben diese Pasta entworfen und im Prinzip könnt ihr euch die vorstellen wie eine aufgerollte Yogamatte von der Form. Ist eine sehr schöne, sehr einfache Form und wirkt irgendwie modern. Aber es ist nicht so verrückt, ne? Es gibt ja viele Pastaformen, die sind auch irgendwie so verrückt und es ist ganz schwierig, die zu beschreiben oder sie sind so kleinteilig. Und diese Papiere haben einfach tolle Ästhetik, ne? Einfach eine sehr ästhetisch, sehr ansprechende Pastaform. Die kam jetzt, glaube ich, vor 3 Jahren auf den Markt. In Deutschland kann man die bei Edeka kaufen. Ich habe es natürlich auch schon ausprobiert. Es ist eine sehr teigige Nudel, also du hast sozusagen viel Teig auf der Gabel, das ist klar. Aber, und da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige, die macht beim Kochen manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie gerne zerbricht. Ne? Die Form ist nicht besonders kochstabil. Und tatsächlich ist es auch einfach eine große Schwierigkeit bei der Trocknung von Pasta, dass dann sozusagen du brauchst eine Form, die sich gut produzieren lassen muss, die gut trocknen muss und dann auch noch gut kochbar sein muss. Und das sieht man, das ist gar nicht so einfach.
Und Soßenhaftigkeit habe ich mir auch aufgeschrieben, ne? Stabilität, dann muss sie Biss behalten und die Soße muss gut haften, was mit der Oberfläche zu tun hat auch. Das ist nicht so einfach, Leute. Man stellt sich das so einfach vor. Und genauso ging es wahrscheinlich auch bei dem Wettbewerb, der zeitgleich zu der Ausstellung noch ausgerufen wurde, dass eine Nudel designt werden soll. Das fand ich ganz großartig, was für eine wunderbare Idee. Denn es gibt viel Begleitprogramm rund um diese wirklich kleine, aber feine, tolle Ausstellung. Zum Beispiel gibt es Kinovorstellungen mit Filmen rund um Pasta und es gab einen Designwettbewerb, wo DesignerInnen auch Entwürfe haben einbringen können, was ich ganz toll fand. Ich habe mir die Seite angeschaut, es war richtig schön, das sich anzuschauen.
Ja, das war mega. Wir waren auch total überrascht, was wir da für ein Feedback bekommen haben. Es haben so viele Leute mitgemacht, nicht nur aus der Region, sondern wirklich, ich glaube, wir hatten einen, der kam dann tatsächlich auch aus Mailand. Also es ist weit gegangen. Und es waren tolle Vorschläge, was wir bekommen haben und total vielseitig. Also da waren Leute dabei, die haben uns Fotos geschickt von kleinen Holzmodellen. Andere Leute haben das mit Renderings am Computer gemacht. Dann gab es Leute, die haben ihre Pastaform gleich selbst in Teig umgesetzt und versucht zu kochen. Und dann hatten wir, glaube ich, am Ende so fast 80 Einreichungen. Haben uns dann beraten lassen von einem Teigwarenhersteller, beziehungsweise jemand, der die Maschinen für Teigwarenhersteller macht, der kennt sich mit Matrizen aus. Und der hat uns ein bisschen geholfen zu erklären, was überhaupt möglich ist. Und da haben wir dann erstmal lernen müssen. Also von diesen knapp 80 Entwürfen, die meisten waren nicht in der Matrize zu produzieren. Also vielleicht sage ich noch an der Stelle kurz was zum Thema Matrize. Weiß nicht, ob das allen geläufig ist. Die Matrize ist im Prinzip eine Form in der Maschine. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Kanal, da wird Pastateig durchgedrückt mit hohem Druck. Und am Ende diese ist sozusagen wie so eine Negativform und da geht der Teig mit starkem Druck raus. Und je nachdem, wie diese Matrize gestaltet ist, bekomme ich sozusagen unterschiedliche Pastaformen hin. Ne?
Gibt es
Das
inzwischen auch für den Hausgebrauch? Also ich glaube, man kann so Aufsätze kaufen für die KitchenAid. Es gibt viele Küchengeräte, aber ich glaube, die gibt es so einen Aufsatz. Es gibt auch fertige Maschinen. Du kannst dir eine Nudelmaschine kaufen. Da schmeißt du nur die Zutaten in Container, die mischen das selber und dann wird es durch die Matrize gedrückt.
Genau, das ist sozusagen das Kernstück der Pastaformung, die Matrize. Die Matrize hat viele Möglichkeiten, aber auch viele Besonderheiten. Und es geht halt dann eben leider doch nicht alles mit der Matrize. Und deswegen war klar, viele der Vorschläge hätten sich nicht produzieren lassen. Das war ein bisschen schade, dass da viel nicht möglich war, aber es waren auch ein paar möglich und wir hatten dann eine ganz tolle Pastaform gefunden, und zwar von der Josephine Häusler, Entschuldigung, jetzt bin ich falsch mit dem Namen, und zwar von der Josephine Zacher. Das ist eine Designstudentin aus München. Die hat eine Nudelform eingereicht, die nennt sie das A und O des Ottel Eicher. Also hat sie halt im Prinzip seine Initialien genommen und das in eine Pastaform übertragen. Und im Prinzip sieht das jetzt sozusagen aus wie kleine Packerie, auf denen obendrauf ein gleichschenkliges Dreieck ist. Ne? Das Packerie ist das O und dieses Dreieck obendrauf ist das A. Und das gibt insgesamt eine schöne visuelle Erscheinung und ist sozusagen auch was mit Blick auf Marketing vom Museum und Ausstellung. Es hat den Ulm-Bezug. Ganz interessant. Jetzt haben wir sozusagen letzte Woche diese Pastaform zum ersten Mal essen dürfen. Sie ist schon produziert worden. Die kleine Testmenge wurde schon bei einem Hersteller auf der Schwäbischen Alb gemacht und da war letzte Woche der Launch und wir hatten viel Spaß, es auszuprobieren, zumal wir am Anfang auch gar nicht wussten, welche Kochzeit hat denn jetzt diese neue Form, ne? Das weißt du ja nicht, wenn die neu ist, ne? Und dann hat uns da der Hersteller extrem geholfen und uns an die Hand genommen, bei diesem ganzen Prozess. Und am Ende haben wir dann tatsächlich letzte Woche abends, die A und O Ottel Eicher Pasta. probieren können. War tolle Bissfestigkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sie vielleicht noch ein bisschen anpassen muss in der Länge, damit sie formstabiler wird. Also auch da war das Problem, dass diese schöne Form das Kochen nicht so gut überstanden hat und man vielleicht, wenn man mehr sozusagen die Form jetzt ein bisschen skaliert, ein bisschen größer macht, ist natürlich mehr Teig verarbeitet und dann dürfte sie sozusagen ein bisschen stabiler werden. Also das ist jetzt gerade noch Work in Progress, auch bei uns. So einfach ist es nicht, aber ich bin da zuversichtlich und hatten da auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit.
Ja, Eltern kennen das Problem. Man kauft die schönen Elchnudeln zum Beispiel und dann kommen die aus dem Wasser und sehen nicht mehr wie Elche aus, sondern wie zusammengeklappte Elchformen. Das ist dann natürlich schade. Und die Ortel-Eicher-Nudel, die hat ja, wenn man sich so anschaut, ein bisschen so eine Tropfenform. Und damit das schön in Form bleibt, das stelle ich mir ja auch ein bisschen tricky vor. Aber auf jeden Fall von den Dingen, die ich gesehen habe, sah sie wirklich am realistischsten umsetzbar aus. Und ist wirklich sehr schön und neu. Das kann man sich ja, man denkt immer so, es gibt schon so viel, wie kann man da eigentlich noch was Neues erfinden? Aber das ist ja gerade eigentlich auch die große Herausforderung von Design, dass man aus dem, was es schon gibt, nochmal was Neues schafft. Die Ausstellung zu machen, stelle ich mir auf jeden Fall schon mal großartig vor. Das muss ja ein Riesenspaß gewesen sein.
Das war es definitiv, aber fragt mal meine Frau, die findet das gar nicht so lustig, weil ich natürlich kein anderes Gesprächsthema mehr hatte und die ganze Küche vollgestellt habe mit Pastasorten, Pastaformen, Pastamaschinen. Ich hatte dann zum Schluss tatsächlich auch ein Pastaverbot, das hieß, ich sollte keine neuen Nudeln mehr kaufen, bevor die alten nicht alle aufgegessen sind. Das heißt, es hat natürlich unser Leben hier stark bestimmt. Ich habe das dann sehr intensiv gelebt. Aber auch tatsächlich sehr viel gelernt über das Thema. Und weil wir gerade jetzt irgendwie über diese Elchnudeln gesprochen haben, um da vielleicht noch einmal anzuknüpfen, ich glaube, die traditionellen Pastaformen, zum Beispiel Trofie, Fusilli, Tagliatelle, das sind Formen, die sind ja nicht aus einem bestimmten Bild heraus entstanden. Da wollte ja niemand eine bestimmte visuelle Erscheinung mit haben, sondern er hat sich überlegt, was ist machbar? Was kann ich? Welche Werkzeuge habe ich? Was kann ich daraus machen? Und dann ist eine Form entstanden, die sich sozusagen kulinarisch eignet, die auch stabil ist und nicht kaputt geht. Ich glaube, sozusagen eine Orecchiette ist ja sozusagen in ihrer Form her eine sehr einfache Pasta. Da brauche ich auch nur meinen Daumen und ein Messer, um das zu formen und habe dann sozusagen aber ein stabiles Stück Form. Und das heißt sozusagen der Produktionsprozess bestimmt alleine das fertige Ergebnis. Und wenn man jetzt sozusagen andersrum geht und zum ersten, das heißt, die Form hat man zufällig gefunden im Prinzip, ne? Die Orecchiette-Form ist sozusagen ihr ein Zufallsprodukt, was sich eben aus dem Entwicklungsprozess ergibt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an die Elche, Dinosaurier und sonstigen Motivnudeln denken, da haben die Gestalter ja erst ein Bild im Kopf gehabt. Und dann versucht das Bild in die Pasta zu übersetzen. Und das ist der Moment, wo es, glaube ich, manchmal schwierig wird. Ne? Wenn man sich sozusagen zu sehr von der ästhetischen Idee leiten lässt und zu wenig aus dem tatsächlichen Produktionsprozess herausdenkt.
Da wären wir wieder bei Form follows Function. Da wäre es ja umgedreht. Da würde ja praktisch erst die Form da sein und dann kann man mal gucken, ob es funktioniert.
Ja, genau, das ist das genau auf den Punkt gebracht. Also die Sache, wie bewerte ich die Ästhetik einer Nudel? Ist das sozusagen, ist das die Ästhetik das Ziel oder ist das Funktion die Ziel, das Ziel? Und dann ordne ich ja das andere unter.
Ich fand da, ich habe noch mal ein ganz spannendes Zitat von Ottel Eicher, der sagt, dass Nudeln die Relation von Form und Material kann man daran so schön erkennen, hat er gesagt. Dass eigentlich das auch so wie der Andi Wagner das mit seinen Studentinnen ja auch und Studenten macht, dass man da einfach so tief einsteigen muss, wie mit jedem anderen Material ja auch. Dass man gucken muss, wie verhält sich das miteinander, wie kann die Form und das Material, wie können die ideal miteinander in Verbindung gehen. Das finde ich schon spannend. Vor allem die Nudel ist so ein demokratisches Produkt. Also am Ende ist es ja ein Produkt, das wir kaufen können, das designt werden kann von Produktdesign, für das es Marketing gibt, für das es Industrien gibt. Und auf der anderen Seite ist es etwas, das jedem zugänglich ist. Entweder weil es das als sehr günstiges Grundnahrungsmittel im Supermarkt gibt, also wirklich für den allerkleinsten Preis kann ich immer noch eine Packung Nudeln kaufen. Oder ich kann wirklich auch zu Hause aus nichts oder mit sehr viel Aufwand selbst Pasta machen. Ich denke da gerade auch an die total abgefahrenen Sachen, die man aus dem Internet kennt, mit Nudelplatten, auf die Kräuter gelegt werden, auf die nochmal eine Nudelplatte kommt, die dann nochmal dünn gemacht werden, aus denen dann kleine Ravioli geformt werden, die dann irgendwie aussehen wie kleine Bonbons mit Füllung, mit Muster. Das ist, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Das ist schon ein unglaubliches Thema, so vielfältig und man weiß gar nicht, hast du das Gefühl, es müssten noch 15 weitere Ausstellungen folgen, in denen man das Thema eigentlich nochmal betrachtet?
Ah, das ist ja, es ist eine unglaublich große Geschichte. Und wir haben jetzt ja den Fokus sozusagen auf das Design gelegt. Und eben natürlich ist Italien sehr, sehr dominant in unserer Ausstellung. Und wir haben auch so ein bisschen die deutsche Spätzlekultur mit reingebracht. Aber es haben einfach sehr, sehr viele Länder Teigwarenkultur. Und die haben sozusagen gar nicht alle Platz gehabt in der Ausstellung. Ja. Es gibt so viele asiatische Teigwaren, die wir alle sozusagen auch nochmal bearbeiten könnten, die spannend sind. Aber es gibt ja Teigwaren, gibt es ja genauso auch im Slawischen. Es gibt sozusagen auch im Mittleren und Nahen Osten Teigwaren. Da wäre sozusagen ganz, ganz viel noch zu machen. Wir haben uns ja an der Ausstellung auch sehr auf die Form der Pasta konzentriert und den Prozess der Formentwicklung. Aber wir haben ja überhaupt nicht über Rezepte gesprochen. Wie verändern sich Rezepte über die Jahrhunderte? Wie haben die Leute vor 1000 Jahren ihre Teigwaren gegessen? Und was hat sozusagen, wie hat sich das im Laufe der Geschichte verändert? Also ich glaube, da ist noch total viel Potenzial und wir brauchen in Deutschland auf jeden Fall ein Ernährungsmuseum, das gibt es nämlich tatsächlich nicht, ne? Wir haben für alles ein Museum, aber für sowas bräuchte es ganz dringend einen Ort, wo man regelmäßig über solche Dinge spricht, einfach auch deswegen, um den Leuten ein bisschen ein Gespür zu geben für Kulinarik und Essen. Wir haben das ja heute so sehr dem Supermarkt und der Industrie überlassen und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da wieder ein bisschen bewusster darüber zu werden, was es da eigentlich für Möglichkeiten, für Vielfalt gibt, in welcher Tradition das steht und was man eben auch selbst für sich persönlich lernen kann.
Ja, es ist eben auch nicht Pasta e Basta, sondern es ist ein vielfältiges Thema. Darum wollte ich unbedingt auch mit dir darüber im Podcast sprechen, weil ich liebe ja Kochbücher und ich liebe Rezepte, aber ich liebe eben immer die Geschichten dahinter auch. Ich hatte schon eine Frau im Kochbuch-Podcast, die über Kolonial Küche zum Beispiel auch forscht. Das wäre eine perfekte Ausstellung für das Ernährungsmuseum, das es noch nicht gibt. Also es gab ja für die deutschen Frauen in den Kolonien Kochbücher und adaptierte Rezepte. Ein hochspannendes Thema. Unabhängig von der schrecklichen Geschichte, die da mitschwingt, ist es ernährungstechnisch einfach sehr interessant, wie man versucht hat, die Kolonialisten möglichst nah an der Heimat zu halten, indem man versucht hat, mit Kochbananen Königsberger Klopse zu machen. Ich übertreibe. Und dann haben wir ja auch hier schon im Podcast über die Geschichte der Kartoffel gesprochen. Das war auch sehr interessant. Und ich finde das eben so vielfältig. Ich bin voll bei dir. Ich finde, man bräuchte ein Ernährungsmuseum. Ich finde auch, dass wir da noch mal so viel mehr über unsere Geschichte erfahren. Und ich bin ja eine kleine Feministin. Ich finde auch, dass es ein Teil von Geschichte ist, der wird manchmal so abgetan als so ein Frauending. Ja, das ist ja in der Küche. Das ist ein Thema, findet dann in der Küche statt. Und umso mehr finde ich schön, wenn eben die gestalterischen Aspekte nochmal in den Vordergrund gebracht werden. Ja, das ist Marketing für Frauen, die in den Supermarkt gehen und Produkte kaufen für ihre Familien. Aber für die ist auch wichtig, dass es ansprechend ist. Ich finde auch die Plakate haben das manchmal so ein bisschen gezeigt, die Zielgruppe mit der Frau, die die Nudel umarmt. Ich habe mich sehr gesehen gefühlt. Ja, manchmal umarme ich auch Nudeln.
Das kann ich dir gerne schicken. Du kannst gerne den Podcast mit dieser Aufnahme bebildern, wenn du Lust hast.
Oh, herrlich. Oh ja, sehr gerne. Und das ist kein kleines marginales Thema, sondern es ist ein großes Thema. Ernährung, wie ernähren wir uns, wie ernähren wir unsere Familien, wie werden wir alle, wie bleiben wir gesund? Da gibt es so viele Aspekte und kulturell ist es auch ein spannendes Thema, wie sich die Dinge entwickelt haben, woher unser Essen kommt, warum wir jetzt so essen und nicht anders. Und auch im Hinblick auf die Zukunft, wie werden wir in der Zukunft essen? Wir haben drüber im Panel gesprochen, werden wir mehr Nudeln aus Linsen zum Beispiel essen, weil es mehr Protein liefert, weil wir vielleicht auf andere Dinge verzichten werden in der Zukunft aus guten Gründen. Das ist ein spannendes Thema.
Ja, und es ist lange noch nicht fertig. Und wenn man in die Ernährungsgeschichte guckt, und das habe ich sehr viel getan, kann man sehr schnell lernen, dass sozusagen alles immer im Wandel ist, ne? Weil Ernährung ist sozusagen von so vielen Faktoren abhängig. Ja, vom Klima, von der Kultur, vom Raum, von der Region. Da gibt es so viele Dinge, die unsere Ernährung beeinflussen, sodass wir davon ausgehen können, dass wir in 100 Jahren auch wieder ganz anders essen werden und dass Pasta auch ganz anders gegessen werden wird. Und das ist auch das Schöne, dass das eigentlich immer im Wandel ist und nie abgeschlossen. Sagen, eine Küche, die sich nicht mehr verändert oder sozusagen stillsteht, die ist tot. Da passiert nichts mehr. Und eigentlich ist das toll, zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Du hast jetzt gerade Pasta aus Linsen angesprochen. Das ist ja ein Marktsegment, das immer größer wird. Pasta aus Hülsenfrüchten, die sind sozusagen einerseits tatsächlich sehr gesund. Gab letztens einen tollen Artikel darüber, dass sozusagen Linsenpasta tatsächlich denselben Nährwertgehalt hat wie eine normale Linse. Das heißt, du hast viele Ballaststoffe und Proteine. Und dann kommt dazu, dass die Linse sich natürlich auch ganz anders anbauen lässt als Hartweizen. Die Linse ist sozusagen ja auch nochmal, brauchst du eigentlich nicht düngen, die hat keine Ansprüche an den Boden, die ist so ein bisschen ein Alleskönner. Das heißt, gerade vor dem Hintergrund Klimakrise, sind sozusagen Pasta aus anderen Ursprungsmaterialien vielleicht auch irgendwie eine Lösung, um so ein bisschen auch zur Vielfalt unserer eigenen Ernährung, aber auch für die Nachhaltigkeit in der Umwelt beizutragen.
Und da ist ja eine spannende Herausforderung wieder für Design, das den Menschen schmackhaft zu machen, Flexibilität zu fördern. Ich glaube ja, Ernährung ist auch ein Spiegel der Gesellschaft. Es gibt die, die sind sehr flexibel, die probieren alles. Es gibt die, die sind sehr streng und unflexibel und essen jeden Dienstag das Gleiche und jeden Mittwoch das Gleiche und jeden Donnerstag das Gleiche. Ich glaube, da gibt es erschreckend viele Leute. Und deshalb ist es eine große Herausforderung, glaube ich, für die Zukunft. Und da ist der Blick zurück immer auch geeignet, glaube ich, einen guten Blick nach vorne zu haben, wenn man sich bewusst ist, zum Beispiel, dass die Pasta-Grannies teilweise nicht alles erfunden haben, sondern manchmal die Sachen erst in Amerika zum Beispiel umgewidmet wurden und hip und cool wurden, wie Spaghetti Bolognese oder Carbonara. Das sind ja keine Erfindungen von Pasta-Grannies, sondern die kamen ja wieder als Bumerang zurück. Aber man muss schon flexibel im Kopf bleiben, um auch flexibel in die Zukunft gehen zu können. Ich glaube auch, was Ernährung angeht.
Ja, also ich glaube, das große Verdienst der Pasta-Crannies ist ja vor allem, dass sie zeigen, ihr könnt Pasta selbst formen. Ihr braucht nicht in den Supermarkt gehen und euch die Dinger fertig kaufen, sondern das Schöne an Pasta ist, dass es eben auch in der eigenen Küche funktioniert. Und die haben natürlich, wenn du die Hände von den Frauen anguckst, ich finde es faszinierend, wie geübt die sind, wie toll die den Teig beherrschen. Es ist total beneidenswert, auf welchem Level die das beherrschen. Und da denke ich, da kann man viel lernen. Wir können viele Dinge auch einfach selbst machen. Und weil du es gerade angesprochen hast, ja, es gibt natürlich bestimmte Gerichte wie die Carbonara, die im Moment total Trend sind, wo alle Leute irgendwelche Originalrezepte suchen. Aber dabei lehrt uns die Geschichte eigentlich, es gibt keine originale Carbonara. Das ist total nett. Ich habe es für den Podcast noch mal zusammen recherchiert. Meine Quelle ist Luca Cesari, italienischer Lebensmittelhistoriker, der wäre sozusagen prädestinierter Sprecher hier für dich in deinem Podcast, weil Luca Cesari mit Kochbüchern arbeitet, und zwar aus der Vergangenheit. Und so kann der sozusagen rekonstruieren, wie bestimmte Gerichte entstehen. Das heißt, wenn man diese Arbeit macht, muss man auch ganz fit sein in alten Sprachen, damit man so ein bisschen das auch versteht. Und der Cesari sagt, ja, für die Carbonara gibt es überhaupt keine historischen Belege. Die taucht zum ersten Mal Anfang der 50er Jahre überhaupt auf. Heißt, die ist ungefähr 80 Jahre alt heute, und man hat sie damals gemacht mit Speck und Krajezer. Also kein Pecorino, sondern Krajezer. Das hat natürlich für einen Riesenaufschrei gesorgt, weil alle Leute natürlich jetzt da irgendwie erwartet hatten, dass es die Guanciale und der gute Pecorino ist. Aber in Wahrheit ist das auch erst wieder ein Trend, der sozusagen seit den 90ern an Fahrt aufgenommen hat. Der Cesari sagt zum Beispiel auch in den 80er Jahren, in allen italienischen Kochbüchern ist es ganz normal, dass die Carbonara mit Sahne gemacht wird. Genau, heute tun wir ja so, als wäre das total, total schlimm, aber das war einfach, in den 80er Jahren hat man gerne mit Sahne gekocht. Das war einfach ein Stil von Küche, der war damals total normal. Und erst heute haben wir sozusagen wieder einen anderen Geschmack und tun so, als wäre das mit der Sahne ein Problem. Das finde ich aber total befreiend, weil letztendlich heißt es, du kannst deine Carbonara kochen, wie du willst. Wenn du Lust hast, sie mit Sahne zu essen, dann ess sie mit Sahne. Das war früher auch okay. Und wenn du sie lieber anders machst, dann bereitest du sie dir halt gerne anders vor. Und der hat tolle Sachen entdeckt in diesem Buch. Das gibt es jetzt tatsächlich seit ein paar Monaten auch auf Deutsch. Da beschreibt er an 10 italienischen Klassikern, zum Beispiel Pesto Genovese, Ragù alla Bolognese, Pasta al Pomodoro, wie sind diese Gerichte entstanden? Und er geht da durch die Jahrhunderte durch, und das ist total spannend. Ich habe es mir hier für den Podcast aufgeschrieben. Wenn du willst, können wir da noch einen kleinen Ausflug in die Richtung machen.
Sau spannend, weil ich finde sowas immer interessant. Ich habe wir haben nächstes Jahr hier im Ort ein 18. Jahrhundertfest und ich hoffe sehr, dass ich da auch ein bisschen in die Kochtöpfe gucken darf. Ich versuche mich schon überall anzubiedern und zu fragen, wo gekocht wird, ob ich da bitte zuschauen darf, weil ich das so interessant finde. Man denkt irgendwie, alle hätten so da schon so elaboriert gekocht, aber meistens hatte man nur eine Feuerstelle und einen Kessel und hat halt alles irgendwie reingeworfen. Und dass wir eigentlich kompliziertere Sachen kochen, das machen wir noch gar nicht so lange, wir Menschen.
Ja, vor allem nicht
Aber
hier normalos, ne? Du musst dir überlegen, damals so 18. Jahrhundert, wenn wir da überhaupt Rezepte haben, dann sind die aus der Oberschicht, Leute, die lesen und schreiben konnten. Das ist sozusagen der allerkleinste Teil der Bevölkerung. Aber wir wissen überhaupt nicht, was eigentlich die Normalos damals hatten. Das ist total schwierig, weil die haben in der Regel ihre Rezepte eben mündlich weitergegeben, und da gibt es so gut wie keine Beweise. Von dem her, ich wäre sehr gespannt, was ihr bei eurem Festival dann tatsächlich auf den Teller bekommt.
ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht fuchse ich mich da noch ein bisschen rein und tue mich noch ein bisschen hervor. Ein bisschen klugscheißen. Aber das Buch klingt sau spannend. Luca Cesari, wie heißt denn das?
Das heißt, Geschichte der Pasta in 10 Gerichten. Ich glaube, das ist der deutsche Titel. Sehr spannend, weil er natürlich auch das Problem, von dem ich gerade schon kurz berichtet habe, hat, man kann eigentlich kaum fassen, was die normalen Menschen früher gegessen haben, weil darüber gibt es wenig Belege. Er berichtet sozusagen, es gibt einen ganz bekannten italienischen Koch, das ist sozusagen der erste Star-Koch der Geschichte, wenn man so will, 15. Jahrhundert, der heißt Maestro Martini. Das ist der erste Mann, der auch beschreibt, wie man Macaroni formt. Das ist die erste Quelle. Und der hat Rezepte drin, da gibt der Kochzeiten für die Pasta von irgendwie bis zu 2 Stunden an. Das ist auch sehr interessant. Und die Leute haben hier ganz, ganz anders gegessen damals, ne? Das heißt, es gibt ein Rezept für Tortellini, also es ist jetzt ungefähr so 550 Jahre alt, was ich euch jetzt hier vorlese. Diese Tortellini kommen rein: Käse, Schweinebauch, Rinderhäuter, Pfeffer, Nelken und Ingwer. Und das Ganze sollst du für die Dauer von zweimal Vater Unser beten kochen. Also, das ist ganz was anderes als das, was wir uns heute unter Tortellini vorstellen würden.
Und sehr interessant gewürzt, also sehr mit einer sehr dominanten Würzung, wahrscheinlich auch, weil man ja keinen Kühlschrank hatte und vielleicht auch die Geschmäcker so ein bisschen auf ein Level bringen musste, damit alles irgendwie schmeckt.
Genau, und dann gleichzeitig sehr teuer, ne? Pfeffer, Nelk und Nelke sind auf jeden Fall sozusagen nicht heimisch im Mittelmeerraum, sondern die mussten importiert werden. Und dann hast du sozusagen verschiedenes Fleisch. Das ist sozusagen für wohlhabende Leute. Das ist nicht das, was sozusagen die normale Nonna abends aufgetischt hat, sondern das ist für die Oberschicht. Dasselbe haben wir ja in Deutschland auch. Ich habe zum Beispiel mal meine Großmutter gefragt, die ist in den 30er Jahren im Allgäu groß geworden. Was habt ihr denn damals immer so gegessen? Ihr kennt das ja, wenn man heute ins Lokal geht, in ein bayerisches oder ein deutsches Lokal, es gibt einen Schweinebraten, es gibt einen Schnitzel. Das sind so die Klassiker, die aufgetischt werden. Und meine Großmutter hat gesagt, also wie gesagt, bäuerliche Herkunft, 30er Jahre Allgäu. Nee, wir haben Eintöpfe gegessen. Suppen, manchmal Spätzle und Fleisch gab es bei uns zu Hause eh nur für die Männer. Wir als Mädchen, die sozusagen auch nicht so, die sozusagen nicht die ganz schwere Arbeit machen durften, die haben kein Fleisch abbekommen. Das finde ich krass. Also das heißt, wir haben in diesem Zeitpunkt eine ganz andere Ernährung. Die große Industrialisierung der Landwirtschaft kommt ja dann später und dann wird es auf einmal möglich, mit Massentierhaltung und so weiter irgendwie auch Fleisch in großen Mengen zu konsumieren. Aber zuvor gab es das eigentlich nicht, sondern die Leute haben anders gegessen, sozusagen eine sehr viel gemüselastigere Ernährung. Und deswegen, da muss man sich auch bei allen Rezepten, die man heute so sieht, überlegen, kann das überhaupt Sinn machen? Hat sozusagen die einfache Person im 18. Jahrhundert jeden Tag irgendwie Pasta mit Ragout gegessen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich waren es dann doch halt eher die Pasta mit Bohnen oder mit Kichererbsen oder solche erschwinglichen Produkte.
Ja, oder eben nur Polenta und irgendwas dazu irgendwie, was eben gerade so rumfliegt. Ja, das ist schon interessant und ich glaube auch, wie gesagt, ich finde ja, dass man da auch für den eigenen Horizont manchmal so ein bisschen sich mit solchen Sachen beschäftigen sollte. Ich finde zum Beispiel deshalb ja den Veganuary total spannend. Einfach aus dem Verzicht heraus nochmal die eigenen Ernährungsgewohnheiten überdenken. Und darum finde ich eben auch den Blick zurück manchmal so interessant. Wie ich schon gesagt habe, manche sind sehr unflexibel. Da gehört es dazu, dass man Schnitzel isst und dass es viel Fleisch gibt und dass